Audio Now.
Aber die einzelnen Assets, die wir hier haben, gerade von Mehrfachgründern und so weiter, die können mit der Substanz und mit der Qualität durchaus mit Firmen im Silicon Valley mithalten. Und das wird natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass wir auch mittlerweile eben hier Leute, die halt Firmen wie Netflix und Booking und so weiter gesehen haben, die auch hier eben ins Ökosystem holen und die natürlich weiter dazu beitragen, dass die Kompetenzbasis und die Qualifikationsbasis der Leute hier zunimmt, ne?
Wenn es um Risikokapital und deutsche Startups geht, scheint es ab einem bestimmten Punkt nicht mehr ohne ausländische Investoren zu gehen. Die deutsche Venture-Capital-Szene hinkt hinterher, heißt es immer, aber stimmt das überhaupt? Und ist das eigentlich schlimm? Darüber sprechen wir heute bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier.
Ja, und mein Name ist Andreas Laukert. 12 Einhörner gab es Stand Herbst vergangenen Jahres in Deutschland, also Startups, die mindestens $1 Milliarde wert sind. In Europa hat England die Nase vorn mit 22 Einhörnern. Weltweit, das ist ja nun keine Überraschung, liegen die USA vorne mit weit über 200 Einhörnern. Und ja, wir sprechen heute mit einem Mann, der hat jetzt kein Einhorn, aber der ist an dem einen oder anderen beteiligt. Auch einen Film hat er, glaube ich, nicht gedreht. Oder vielleicht, wir können ja nachfragen, ein Einhornfilm. Florian Heinemann, hallo.
Hi, Florian.
Moin, moin.
Moin,
also
moin.
Bisher noch nicht in irgendwelchen Einhornfilmen Gegenstand oder sonst irgendwie mitwirkend gewesen.
Ja, aber dafür bei ganz vielen anderen Dingen. Ich stelle dich mal kurz ein bisschen vor, damit auch alle auf einem Stand sind. Diplomkaufmann, auch noch promoviert. Du warst mal Geschäftsführer von Rocket Internet, hast damals unter anderem Zalando aufgebaut, hattest noch einige andere Stationen und bist eben vor allem Gründungspartner von Project A Ventures in Berlin, also ein Frühphaseninvestor. Also wenn man es kurz sagen will, Unternehmer, Serial Entrepreneur, Risikokapitalgeber und Business Angel, wie man das immer so schön sagt. Wieso bist du denn eigentlich gerne Investor?
Weil ich irgendwann mal gemerkt habe, dass ich ein besserer Begleiter von Unternehmern bin als Selbstunternehmer. Also ich glaube, ich bin ganz okay Unternehmer. Das hat ja auch ganz gut funktioniert am Anfang. Aber mir macht es einfach mehr Spaß, Leute dabei zu begleiten, als jetzt in der ersten Reihe da zu stehen. Ich glaube, ich kann das auch besser. Und das fällt ja mir dann irgendwann auf. Und dann lief das auch fairerweise ziemlich gut, muss man sagen. Also ich habe so meine ersten Investments 2006, 2007 gemacht. Und dann lief das gut. Und wenn irgendwas gut läuft am Anfang, dann denkt man ja auch immer, hat man immer so die Illusion, man könne das auch besonders gut.
Ja.
Und dann bleibt man dann natürlich auch so ein Stück weit hängen. Naja, und dann fängt man eben an, erst eigenes Geld zu investieren, so als Business Angel. Und dann ist man, wenn das ganz gut läuft, in der Lage, wenn man das möchte, auch Dritte dann eben zu überzeugen. Und wenn man dann erstmal Dritte überzeugt hat, dass man deren Geld quasi investieren kann, dann kann man auch nicht mehr so leicht wieder raus, ehrlicherweise, also selbst wenn man das wollte, weil das halt ein sehr langfristiges Geschäft ist. Also Venture Capital Fonds laufen immer so 10 Jahre, 12 Jahre. Das heißt, wenn du einmal angefangen hast, von Leuten Geld einzusammeln, dann ist das eine Entscheidung, die du eher so auf einen 10-20-Jahres-Zeithorizont triffst. Aber ich bereue das überhaupt nicht. Also, aber das muss man vielleicht auch wissen. Also man kann jetzt nicht sagen, so, ich bin jetzt mal ein Jahr VC oder so. Das geht halt nicht. Zumindest nicht, wenn man noch Wert drauf legt, weiter in dieser Branche aktiv zu sein. Ja, absolut.
Kann das mit dem nicht selber unternehmen, hat es vielleicht auch damit was zu tun, dass es dann, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann langweilig wird. Ich gründe Zalando und dann, ja gut, jetzt verkauft man nächstes Jahr andere Klamotten und überlegt sich noch ein anderes Business dazu, ein paar Schuhe kann man ja auch noch verkaufen. Aber am Ende ist es dann nicht viel interessanter, genau immer verschiedene Unternehmen mit aufbauen zu helfen, verschiedene Technologien zu begleiten?
Also sagen wir so, ich glaube, es ist sehr stark eine Typfrage. Ne? Es gibt auch Leute, die macht das wahnsinnig, sowas zu tun, was ich jetzt mache, weil man halt für nichts so richtig verantwortlich ist und natürlich auch nicht so richtig entscheiden kann. Ne? So, ja. Also wenn man jetzt ein Mensch ist, der ein sehr hohes Kontrollbedürfnis hat, dann ist das, glaube ich, nicht das Richtige, ne? Weil man sich in meinem Profil, sozusagen in meinem Feld schon sehr stark auf andere verlassen muss und sich damit auch wohlfühlen muss, dass man letztendlich eben nicht von Anfang bis Ende irgendwelche Dinge kontrolliert und beherrscht, sondern eben sehr, man ist halt am Rande involviert, man partizipiert auch an Dingen, man kann sich einbringen, aber man ist letztendlich nicht derjenige, der am Ende die Entscheidung trifft. Mir gefällt das, ne? Also es passt sehr gut zu mir, weil ich eben wahnsinnig viel Einblicke in sehr viele unterschiedliche Dinge kriege. Aber das ist, wie gesagt, eine Typfrage. Ne? Also insofern glaube ich, ist das jetzt nicht unbedingt für jeden so. Aber für mich passt das ziemlich gut.
Ihr seid ja auch dann Frühphasen-Investor, sprich ihr geht rein, wenn es noch sehr roh ist im Zustand. Ist das dann auch eine ganz bewusste Entscheidung von euch, dass ihr sagt, ja, so fertig gemachte Dinger interessieren uns nicht mehr so?
Ja, also sehr bewusst im Sinne von, dass wir glauben, dass wir sind ja, wir nennen es ja selbst Operational VC, ne, weil wir auch selbst hier eine Truppe haben von so 90, 95 Leuten, die halt bei den Startups eben auch unterstützen. Und wir glauben halt, dass dieser operative Wertbeitrag in der Frühphase am größten ist, ne, weil wenn sozusagen die Konfiguration von so einem Unternehmen gebaut wird, ist meine feste Überzeugung, dann beeinflusst das halt, wenn du das gut machst, den weiteren Entwicklungspfad von so einer Firma sehr stark. Und das ist halt das, was mir Spaß macht. Ne? Also so einer frühen Phase, die richtige Konfiguration, ne? Also im Sinne von richtiges IT-System, richtigen Leute, richtigen Investoren, das irgendwie dabei zu helfen, das zusammenzustecken, weil wir halt glauben, dass das sozusagen die Wertentwicklung wesentlich positiv beeinflusst, wenn du es gut machst, oder aber auch negativ beeinflusst, wenn du es halt schlecht machst. Also das ist zum einerseits sozusagen auch wieder eine ja, interessensgetriebene Entscheidung, zum anderen aber auch eine renditegetriebene Entscheidung, weil wir natürlich schon sehen, dass wenn du früh dabei bist und das auch gut machst, dass dann natürlich auch die Wertentwicklung, die prozentuale, sehr positiv ausfällt. Ne? Also tendenziell, wenn du auch guckst, kleine Venture Capital, also frühphasige Venture Capital Fonds sind zwar tendenziell einen Ticken kleiner oder deutlich kleiner zum Teil als späterphasige, haben aber häufig von der prozentualen Rendite, entwickeln die sich häufig besser. Ne? So, weil es natürlich sozusagen, wenn du die volle Wertentwicklung mitnehmen kannst, klar, du hast eine höhere Ausfallquote, aber du kannst tendenziell natürlich eine stärkere Wertentwicklung mitnehmen bei einzelnen Firmen, als das der Fall ist, wenn du später einsteigst. Ne? So, insofern passt das hier ganz gut zusammen, sowohl das Interessengeleitete, ne, dass ich halt oder wir auch hier als Team viel Spaß dran haben an diesem frühen Konfigurationsbau, den frühen Product Market Fit, frühe Organisation, frühe Systeme und so weiter, dabei eben mit zu unterstützen, aber eben auch eine klare renditegetriebene Entscheidung. Und in der derzeitigen Zeit, ne, da habt ihr ja gerade auch schon angesprochen, wo natürlich auch sehr viele angloamerikanische Investoren in den europäischen Markt drängen und auch hier eben stärker investieren, ist es umso mehr so, ne, dass du als lokaler Investor eher früher investieren musst, um überhaupt in die interessanten Firmen dann eben investieren zu können. Mhm. Ne, das kommt dann noch dazu.
Du hast ja in einige erfolgreiche Unternehmen investiert, die auch jetzt Einhörner sind, darüber haben wir ja gesprochen, vor allen Dingen auch Trade Republic jetzt aktuell, ne? 5 Milliarden, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wann seid ihr da eingestiegen und da können wir dann mal über die Rendite sprechen. Die muss ja dann ordentlich sein.
Die ist in der Tat ganz ordentlich. Also wir haben davor noch nicht mal ein bisschen mehr als 2 Jahren investiert, also gar nicht so fürchterlich lange her. Und damals war die Bewertung 20 Millionen und ein bisschen.
Oh, ja. Da ist ja der Bitcoin harmlos dagegen.
Da ist der Bitcoin harmlos dagegen, ja. Aber fairerweise muss man sagen, wir haben auch einen gewissen Geldbetrag da investiert. Mhm. Und dann dazwischen gab es aber noch mal 2 Runden, wo sozusagen nachinvestiert wurde. Ne? Und da haben wir auch jedes Mal dann unser Pro Rata gemacht, ne? Also unseren anteiligen Share, den wir hatten, an dem Unternehmen gehalten, indem wir eben an der Finanzierungsrunde teilgenommen haben. Und dadurch steigt natürlich deine Durchschnittsbewertung zu denen, investiert hast. Aber sag mal, der Euro, den wir in der Tat initial investiert haben, der wird wahrscheinlich sich ver-160-facht haben oder sowas. Ja. Wow. Das ist so. Das also auf dem Papier, ne? Das darf man immer nicht vergessen,
ja. Dieses Teil der Bewertung. Papier, aber
das ist ja für den Hörer ja auch immer wichtig, ne? Dass man versteht, das ist jetzt nicht irgendwie bei uns auf dem Konto, sondern das sind Anteile, die auf dem Papier einen gewissen Wert haben. Und wir hoffen natürlich, dass sich das dann auch irgendwann in der Realität zeigt.
Hast du noch keine Jagd gekauft?
Das ist anders als bei Bitcoin. Den Bitcoin kannst du ja jederzeit verkaufen.
Ja, das geht
bei Trade Republic Anteil nicht.
Wann würdet ihr denn da zum Beispiel aussteigen, jetzt mal nur so ins Graue gesprochen? Beim Börsengang oder?
Ja, also wir haben ja sozusagen, habe ich ja gerade schon mal kurz angedeutet, so ein Fonds hat eine 10 bis 12 Jahres Laufzeit. Mhm. So, unser Fonds ist 2019 erst gestartet, mit dem wir da aus Trade Republic investiert haben. Also theoretisch sind wir da sehr entspannt. Ne? Wann würden wir aussteigen? Also wir versuchen da eigentlich eher eine mittel- bis langfristige Perspektive zu haben. Also wir würden jetzt nicht ab einer gewissen Bewertungshöhe oder sowas aussteigen, sondern wir sagen jetzt eher, wir versuchen halt zu verstehen, wann hat aus unserer Sicht quasi das Unternehmen sein Wertentwicklungspotenzial maximal erreicht. Das ist eigentlich für uns so der Benchmark. Ne? Also wir leben ja von Outliern, ne? Also Venture Capital Investoren können eigentlich nicht sagen, okay, jetzt ab einem Faktor 4 oder so steige ich aus, sondern man weiß halt von vornherein, wenn so ein Venture Capital Fonds 25 Unternehmen hat oder 30, die er investiert, dann weißt du halt, dass 10% davon, also 2 bis 3, machen 90 bis 95% der Returns. Das ist eigentlich bei jedem so. Mhm. Ne? Das Problem ist nur, du weißt halt nicht, bei welchen. Nee. So, welche 2 bis 3. Das heißt, du hast eigentlich immer den Anreiz, wenn dann Gewinnerfirmen dabei sind und es sieht so aus, dass Trade Republic eine ist, dann versuchst du eigentlich, die Wertentwicklung von dieser Firma maximal mitzunehmen. Mhm. Und genau, wir würden dann erst bei einem Börsengang aussteigen. Es gibt auch Unternehmen, die oder bei einem Trade Sale oder was auch immer, es gibt auch Unternehmen, die erhalten Anteile nach einem Börsengang. Das würden wir jetzt nicht machen. Also wir sind quasi angehalten als Frühphaseninvestor, sobald das geht. Ne? Also wenn das ein Börsengang stattfindet, da gibt es noch eine Lockerperiode von 6 Monaten oder so, dann würden wir aussteigen. Mhm. Genau.
Wonach geht ihr denn dann bei euren Investments? Also man weiß dann ja noch nicht so viel. Man weiß die Idee natürlich und kann sich vorstellen, ja gut, die Deutschen mit Aktien, das ist ein Weg, die zu überzeugen. Ne? Ich hatte ja auch mit dem Christian gesprochen, Hacker, und der meinte, der größte Konkurrent ist das Sparschwein, nicht die ganzen anderen Neo-Broker, die es inzwischen gibt. Wonach macht ihr das fest, wo ihr sagt, okay, auf so ein Geschäftsmodell, daran glauben wir jetzt?
Ja, so einer frühen Phase ist ja in der Tat, wie du schon sagst, da ist ja noch nicht viel da. Ne? Also da hast du eigentlich nur 2 wesentliche Dinge. Das eine ist sozusagen Potenzial, ne? Also Marktgröße, Relevanz der Idee, ne? Sprich, wie groß kann das werden? Ne? Und wenn du sagst, ich disruptiere das Sparbuch, dann ist das halt viel Geld. Mhm. Ne? So, und das andere ist sicherlich im frühphasigen Bereich ist es sehr stark eine Personenwette. Ne? Das heißt, glaubst du jetzt eben, dass so ein Typ wie der Christian, dass der in der Lage ist, so ein Hit-Business zu produzieren. Weil das ist letztendlich das, was für uns ausschlaggebend ist. Und ich glaube, das ist auch das, was häufig Leute über Venture Capital nicht verstehen. Uns geht es nicht darum, sozusagen eine gute Firma zu finden. Ne? Es gibt viele gute Firmen, sondern es geht uns eben darum, einen potenziellen Hit zu finden. Mhm. Das ist für uns, ne? Weil das ist das, was sozusagen dieses Modell zum Funktionieren bringt. Und das ist teilweise so ein bisschen, das wirkt so ein bisschen absurd auf Außenstehende, ne, weil es gar nicht unbedingt darum geht, ist das jetzt eine gute Firma oder so, sondern es geht ja darum, ist das eine von den 2, 3 Firmen von den 30, ne, die potenziell sozusagen so wertvoll sein wird, dass sie halt den gesamten Fonds idealerweise 1 bis 2 Mal zurückspielt. Weil das sind ja sozusagen diese Hits, die du brauchst, damit eben das Modell Venture Capital aufgeht. So, und das ist eigentlich das, was du sowohl in dem Potenzial der Idee sehen musst, als auch was du in diesen Gründern sehen musst. Ne? So, mhm. Und du weißt ja schon von vornherein, du wirst halt relativ häufig falsch liegen. das ist aber auch okay. Und ich glaube, bei so jemand wie Christian, ne, da hatten wir halt schon das Gefühl, das hast du aber fairerweise immer und beim meisten wirst du dann enttäuscht, dass die halt groß denken, visionär denken und auch in der Lage sein werden, das umzusetzen. Also worauf wir häufig achten, dass du auch einen Tech-Mitgründer dabei hast oder einen Produkt-Mitgründer, ne, weil eben sehr viele der digitalen Startups heute schon immer eine sehr starke technologische, produktbasierte Komponente haben. Das heißt, da jemand im Gründerteam zu haben, ist für uns mittlerweile sehr wichtig. Mhm. Und worauf wir sehr stark achten, ist das jemand, der dann wahrscheinlich in der Lage sein wird, wenn er bei einem Sequoia sitzt oder einem Excel oder so, diese Leute dann eben zu überzeugen, ne? Weil das schon eine wesentliche Fähigkeit ist, um dann eben diese Investoren zu überzeugen, was dir ja nicht nur Geld bringt, ne? Sondern es bringt dir Reputation, es bringt dich in die Lage, sehr gute Mitarbeiter von Firmen, wie du es jetzt gerade bei Trade Republic siehst. Ne? Ich meine, da kommen Leute von Netflix, da kommen Leute von Facebook und so. Und die kommen halt nur dann, wenn die das Gefühl haben, da ist sozusagen ein visionärer Gründer oder ein Gründerteam, die sowas dann auf die nächste Ebene bringen können. Und wir müssen ja im Prinzip voraussehen, wird sich die Person in jemanden entwickeln, der das eben kann. Ne? Mhm. So, und das ist sauschwer.
Aber das heißt also, auch, dass ihr früher rausgeht, wenn ihr merkt, okay, die Personen waren es jetzt nicht so, oder haltet ihr dann trotzdem 10 Jahre eisern durch?
Ja, das ist ja das Ding. Ne? Wir können ja nicht die Scheidung einreichen, sage ich jetzt mal, ne? Sondern was du ja dann eher tust, ist, du bist halt dann da weiter dabei, ne? Und du musst ja auch die Gründer weiter unterstützen und so weiter. Bloß du weißt halt, du kannst ja da nicht sagen, ich trenne mich jetzt oder du wirst vielleicht nicht mehr ganz so stark finanziell investieren in die Themen, wo du merkst, das klappt nicht in dem Maße, wie du es dir vorgestellt hast, aber du kannst die Leute nicht fallen lassen, ne? Weil das natürlich dann auch wieder ein Reputationsthema ist. Also weil du bist ja schon mittlerweile als VC darauf angewiesen, dass die guten Gründer oder die potenzialträchtigen Gründer, so muss man es ja eher formulieren, dass die halt mit dir arbeiten wollen. Und du musst halt in guten und schlechten Zeiten ein verlässlicher Partner sein. Klar konzentrierst du dich mehr auf die Trade Republics als auf andere Unternehmen, auch in deiner geistigen und zeitlichen Allokation, aber trotzdem musst du eigentlich, das gilt insbesondere natürlich für sag mal, jüngere aufstrebende VCs wie uns, also wenn du Sequoia bist, kannst du dir andere Sachen erlauben, sicherlich, als du, wenn du jetzt Project A bist. Kannst du jetzt nicht einfach sagen, an dich glaube ich nicht mehr und das war's jetzt, ne? Sondern im Zweifelsfall bleibst du halt passiv dabei und versuchst deinen Aufwand etwas zu reduzieren und deinen Fokus etwas zu reduzieren. Aber aussteigen per se wirst du nicht, weil eben in der Regel auch der Ausstieg aus Unternehmen, die nicht so super laufen, gar nicht möglich ist, ne? Weil du halt niemanden findest, der dir die Anteile abkauft. Bei Trade Republic kannst du jederzeit aussteigen. Ja? Also da rufen dich häufig Leute an und wollen deine Anteile haben. Aber das ist sozusagen das Problem, ne? Dass sozusagen sich eben Dinge sehr stark auf Gewinner eben konzentrieren. Das ist in unserer Branche so. Mhm. Ja.
Ja, es wurde ja immer häufiger in den letzten Jahren ja immer wieder gesagt, Deutschland, ach, das läuft hier nicht, wir kriegen keine Finanzierung. Aber jetzt häufen sich ja doch auch in Europa ja die Meldungen, gerade im Fintech-Bereich. Ist das vielleicht ein spezieller Bereich, Deutschland, Europa, wo dass wir bei Fintechs vor allen Dingen stark sind? Finde ich erstaunlich eigentlich, weil auch London und New York eigentlich die großen Standorte sind in dem Bereich.
Ja, also ich glaube, erstmal ist es natürlich so, das ist natürlich schon mal nicht schlecht, dass natürlich gerade in Bereichen, wo du eine gewisse Bedeutung für die Regulierung hast, und das ist ja im Fintech-Bereich der Fall, und das ist zum Beispiel auch im Gesundheitsbereich der Fall, ne, dass du da tendenziell natürlich in Europa regionalere Unicorns hast, ne, weil natürlich einfach die regionale Regulierung bedingt, dass du eher lokale Spieler hast, die halt mit der lokalen Regulierung sich besonders gut sozusagen arrangieren. Ne? Das spricht jetzt erstmal dafür, sozusagen, dass du zumindest mal europäische Spieler hast versus US-Spieler. Warum jetzt gerade in Deutschland gute Fintechs, ich meine, das haben wir heute auch, glaube ich, die WeFox-Meldung, gab es ja auch noch, dass da auch eine große Funding-Runde oder N26. Das weiß ich gar nicht, ob das eine Systematik hat oder ob das nicht eher Zufall ist, weil einfach Fintech eine große Consumer-Kategorie ist. Die frühen Unicorns, die du jetzt auch in Europa gesehen hast, waren ja eher im Consumer-Bereich. Und da sind dann eben auch überproportional viele Fintechs dabei, weil einfach der Finanzbereich so ein großer Sektor ist, der natürlich auch sehr, sehr stark disruptionsanfällig ist. Also ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in Deutschland besonders überproportional qualifiziert für Fintechs.
Ja, genau. Kann es das denn sein, das hatten wir auch in einigen Gesprächen, dass gerade im Fintech- und auch Versicherungstech-Bereich einfach die Branche so zäh ist, so in Deutschland gerade so undisruptiert, würde ich es mal sagen, dass hier einfach so viel nötig ist, dass sie alle Chancen der Welt haben?
Ja, also genau. Das einfach die Marktgröße ist halt so groß, ne? Und das ist mit Sicherheit so. Und es ist natürlich auch so, dass in dem Bereich auch klare Geschäftsmodelle vorhanden sind. Ne? Das heißt, damit bist du auch in der Lage, dann relativ schnell Investoren zu überzeugen. Und das siehst du an einem WeFox, das siehst du an einem N26 und das siehst du jetzt sicherlich auch hier, ja, bei Trade Republic, absolut.
Jetzt an dem Tag, an dem wir heute aufnehmen, ist ein Interview mit dir erschienen im Manager-Magazin und die haben getitelt, wir können mit dem Valley mithalten. Was macht denn dich da jetzt so optimistisch?
Also wo ich glaube, dass wir mit dem Valley mithalten können, ist auf Einzelfirmen-Ebene. Ne? Also was will ich damit sagen? Natürlich können wir nicht mithalten, was die gesamte Menge an Venture Capital angeht, was sozusagen die Investorenlandschaft angeht und so weiter. Da sind wir hinten dran, einfach in der Entwicklung. Und da ist auch schon die Frage, ob wir da grundsätzlich aufholen. Ne? Also ob wir sozusagen die Lücke schließen, was sozusagen die Makrobetrachtung angeht. Aber die Aussage bezog sich eher darauf, sind wir in der Lage, hier Firmen zu bauen, ne? Die quasi für Top-Investoren global attraktiv sind von der Wertentwicklung her, und sind wir auch in der Lage, dann dort sozusagen auf einer handwerklichen Ebene wirklich best in practice, best practice, best in class zu arbeiten. Und das ist schon mein Eindruck, dass das so ist. Also, dass eine Firma wie auch ein HelloFresh oder so, dass sie es auch schaffen, sich eben am US-Markt eben durchzusetzen. Also 50% des Umsatzes kommt ja aus den USA, ein relevanter Teil des Wachstums. Und das auch sehr stark mit einer von Europäern getriebenen Organisation. Ne? So, und Zalando ähnlich, ne? Dass sozusagen Zalando ein Maß an Exzellenz hat, was da durchaus mithalten kann. Auch eine Takeaway Group kann da durchaus mithalten. Ne? So, und ich glaube, das war eigentlich meine Aussage, oder, wo ich jetzt sagen würde, ja, wenn man sozusagen auf der Gesamtanzahl guckt, sind wir sicherlich hinterher, das ist keine Frage. Aber die einzelnen Assets, die wir hier haben, gerade von Mehrfachgründern und so weiter, die können mit der Substanz und mit der Qualität durchaus mit Firmen im Silicon Valley mithalten. Und das wird natürlich nochmal verstärkt dadurch, dass wir auch mittlerweile eben hier Leute, die halt Firmen wie Netflix und Booking und so weiter gesehen haben, die auch hier eben ins Ökosystem holen und die natürlich weiter dazu beitragen, dass die Kompetenzbasis und die Qualifikationsbasis der Leute hier zunimmt, ne? Weil man einfach die Learnings, die halt da gemacht werden von einem Facebook, von einem Google und so weiter und von einem Netflix, dass die eben auch hier letztendlich ankommen, weil einfach Mitarbeiter von Firmen dort hier hinkommen. Und das ist ja auch eine Strategie, die jetzt ein Trade Republic sehr stark fährt, aber die du auch bei einem Zalando siehst, ne, mit einem Jim Clark, den sie von Amazon geholt haben. Und ein Get Your Guide macht das recht stark. Ne? Also,
Amorelie hat ja auch jemand aus den USA geholt, die neue CEO. Ne?
Genau. Ja, genau. So, und ich glaube, das... Ne, klar wäre es besser, wenn wir da irgendwie weiter wären. Ne, so, aber ich finde, das ist ja schon mal per se kein schlechtes Signal. Und das, was wir wiedergespiegelt bekommen von den US-Investoren, ist ja auch, dass das Substanz-zu-Bewertungs-Ratio, was sie hier vorfinden, ne, also was kriege ich eigentlich an unternehmerischer Substanz und Potenzial und Qualität für einen gewissen Bewertungspreis, dass das durchaus nicht unattraktiver ist als das, was sie da drüben finden. Ne? Und ich meine, das ist ja genau der Grund, warum Sequoia jetzt hier so aktiv ist und so. Das machen die ja nicht, weil die das hier so nett finden, ne? Sondern oder weil die irgendwie Charity-Auftrag haben, sondern weil sie meinen und Old Europe sozusagen ins digitale Zeitalter bringen wollen, sondern weil sie denken, dass sie hier wie gesagt, gerade ein gutes Bewertungs-Substanz-Ratio vorfinden und sich eine gute Rendite davon erhoffen.
Ja? Jetzt waren das ja die Namen, die du genannt hast, waren ja häufig jetzt Plattformen in dem Sinne. Ich würde mal noch eins ins Spiel bringen, das ist mal mein Lieblingsunternehmen, Celonis zum Beispiel. Und wenn ich jetzt dagegen sehe, SAP, ja, also sagen wir mal, ich würde die beiden jetzt mal fast schon gegeneinander stellen. Der eine ist natürlich die Zukunft, das andere ist groß geworden in der Vergangenheit. Ist das nicht unsere Stärke, gerade in dem Bereich, da ja, also stärker hervorzutreten?
Also ich auf jeden Fall im B2B-Sektor, ne, also was ja auch Celonis eben, also ich glaube, es ist schon natürlich ein struktureller Vorteil für B2C-Firmen in den USA präsent zu sein, weil man da eben einen sehr großen Markt hat und bei aller Binnenmarkt-Tendenz, die wir hier in der EU sehen, sieht man ja jetzt auch an einem Trade Republic, sieht man auch beim Zalando oder About You. Ne, es ist eben nicht so, wenn sie 16 Länder in der EU bedienen, dass das jetzt sozusagen vergleichbar wäre mit einem großen, mit 16 Bundesstaaten in den USA. Also das ist so und deswegen ist es natürlich schon strukturell ein Vorteil, als B2C-Unternehmen in den USA zu sein versus in Deutschland oder in Europa. Und das ist natürlich im B2B-Bereich nicht unbedingt so. Und gerade an dieser Schnittstelle, ne, Celonis arbeitet ja auch viel für Industrieunternehmen, nach meinem Verständnis. Und klar ist das ein Vorteil für die, dann in Europa zu sein, weil die industrielle Basis, die sie in Europa haben, ne, Osteuropa, Italien, Frankreich, Deutschland, Niederlande, ist natürlich mittlerweile eine ganz andere als in den USA. Das heißt, für den Celonis sind mehr Kunden eigentlich hier, ist jetzt meine Annahme, ohne dass ich jetzt Celonis im Detail kenne. Und deswegen ist das natürlich eine Riesenchance. Ne? Also sämtliche Digitalunternehmen im B2B-Sektor an dieser Schnittstelle Industrie, Digital, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass sozusagen ein relevanter Teil davon in Zukunft aus Europa kommen könnte, zumindest, ne, wenn wir das gut machen, ist, glaube ich, schon sehr stark, weil natürlich die Kundenbasis hier sitzt. Und da ist das auf jeden Fall ein Vorteil.
Jetzt waren wir auf der Firmenseite. Wenn ich jetzt an die VC-Seite denke, klar, es ist für Unternehmen dann wichtig, auch große amerikanische Investoren zu haben. Da sitzt natürlich dann auch das große Geld. Aber wie ist es denn andersrum? Seid ihr dann auch, dass ihr sagt, wir gucken dann mal in den USA, also oder sag ich mal, deutsche VC-Gesellschaften, dass man sagt, okay, wir gehen mal, muss ja nicht die Frühphase sein, sondern so wie die Amerikaner das hier machen, oder ist das vom Kapital her einfach nicht machbar, so den Weg mal andersrum zu gehen?
Ja, also man könnte das theoretisch schon machen. Das machen ja auch einige. Ne? So ein Lakestar zum Beispiel ist auch in den USA recht aktiv. Atomico macht das zum Teil auch. Also ist jetzt kein deutscher Fonds, aber zumindest mal ein europäischer Fonds. Das ist, oder auch ein Index-Venture ist ja traditionell in beiden Märkten aktiv. Also für uns ist das eher nicht so interessant, weil wir halt sagen, wir wollen eigentlich dort aktiv sein, wo wir auch die Chance haben, wirklich on top of the food chain zu sein. Ne? So, und das muss man eben realistisch so sehen, das wären wir eben in den USA nicht. Ne? Also in den USA gibt es sehr viele Finanzierungsmöglichkeiten und da ist jetzt unklar, warum ein Gründer uns nehmen sollte. Es sei denn, ne, und das machen wir auch ab und zu, wir investieren halt in Gründer, die aus Deutschland kommen oder aus Europa kommen, die wir aus der Vergangenheit kennen und die uns sozusagen, wo wir wissen, dass die uns wertschätzen und deswegen eine bewusste Entscheidung für uns treffen, also wo das keine negative Selektion ist, sondern wo das sozusagen eine bewusste Entscheidung ist oder wo eben Unternehmen gerne nach Deutschland wollen oder nach Europa wollen und deswegen eben mit uns zusammenarbeiten. Mhm. Und wenn das so ist, dann ist das auch durchaus für uns ein Investment, das wir uns genauer anschauen würden. Ansonsten würden wir uns in den USA oder auch Israel, das ist auch ein Ökosystem, wo wir uns eher zurückhalten würden, ne? Weil das einfach ein sehr gut ausgebautes Ökosystem ist und wir uns ja immer die Frage stellen müssen, sind wir sozusagen dort eine der attraktivsten Investmentgebermöglichkeiten, die so ein Gründer hat? Und wenn wir das nicht sind, dann sollten wir da eigentlich auch nicht präsent sein.
Würdest du sagen, würdest du von dir sagen, du bist ein Tech-Investor oder würdest du auch in einen guten Unternehmer, der dir total super gefällt, der aber Einhornfilme herstellt, würdest du in den auch investieren? Also, wonach gehst du da inhaltlich?
Ja, sagen wir so, wir versprechen ja unseren Anlegern wiederum, ne, also wir haben ja auch Investoren, dass wir halt in digitale Startups investieren, die idealerweise schon eine recht dominante technologische Komponente beinhaltet. So, das ist einfach sozusagen das, was wir unseren Investoren versprechen. Und wir versuchen uns dann natürlich auch so dran zu halten. Ne? Also wobei du natürlich immer gerade auch so im Bereich, was ich, Construction, Tech oder so, da ist dann schon die Frage, ist das jetzt, ne, oder so hardware-lastigere Themen, inwieweit ist das jetzt, hat das jetzt eigentlich noch einen primär digitalen Technologiekern? Das ist natürlich kein Schwarz oder Weiß. Aber vom Grundsatz her, also den Kollegen jetzt mit den Einhörnern, das wäre es wahrscheinlich, das könnte man wahrscheinlich mit Sicherheit ausschließen. Naja,
vielleicht wurde der Film mit KI gemacht, dann geht's vielleicht.
Ja, aber also genau, aber sag mal, das ist natürlich schon sozusagen, ich glaube, es macht schon Sinn, einen gewissen Fokus zu haben und eine gewisse, weil du musst ja auch als Investor, ist ja der wesentliche Kern, irgendwie, du musst halt eine gewisse Mustererkennung entwickeln und schärfen und das kannst du vermutlich nur, wenn du sozusagen dir Dinge anguckst, die gewissen Regeln folgen, die auch immer wieder ähnlich sind, ne? Und wo du dann einfach, wir VCs sprechen von Pattern Recognition, also von Mustererkennung, wo du einfach eine Mustererkennung entwickelst über die Zeit, was ist gut, was ist schlecht und dazu muss man natürlich sich in gewisser Weise auch einengen und wir glauben natürlich auch sehr stark dran, ne, dass Software is eating the world, dass das letztendlich die zugrunde liegende Hypothese ist, warum wir hoffentlich eine Überrendite erwirtschaften gegenüber einem Aktienmarkt oder so. Und das ist, deswegen versuchen wir uns da schon in gewisser Weise zu beschränken. Ja.
Stichwort Nachhaltigkeit. Ist das was, wo ihr auch dann drauf guckt, müsst drauf gucken müsst, ist das so, dass man auch tatsächlich, ich meine, es gibt ja den einen oder anderen Politiker, der sagt, Klimawandel bekämpfen wir mit Technologie. Von daher würde das ja naheliegen. Ist das was, wo ihr sagt, okay, das interessiert uns, das wollen wir, oder man muss es, weil es einfach politisch korrekt ist oder ja auch wichtig ist? Also
ja, also ich glaube, es hat zwei Ebenen. Ne? Das eine ist sicherlich, wie du schon richtig sagst, es gibt Druck von Investoren, unseren Mitarbeitern, unseren Familien, ne? Und uns selbst im Zweifelsfall, dass wir zumindest mal darauf achten, dass die Unternehmen, wo wir investieren, dass die einfach gewisse, man spricht ja von ESG, ne? ESG-Standards einhalten und daran arbeiten, irgendwie ihren Footprint bezüglich CO2 zu reduzieren, dass Diversity zumindest mal halbwegs bewusst behandelt wird und so. Also ich sag mal, so gewisse Mindeststandards erfüllen. Ne? Das ist ja so das eine Feld und da arbeiten wir dran und da merken wir auch, dass der Druck da zunimmt. Ne? Also wir sind gerade wieder im Fundraising für unseren nächsten Fonds und da wirst du von jedem institutionellen Investor, kriegst du so einen Fragebogen, wo du gefragt wirst, was machst du da? Ne? Und das fängt an bei Themen wie Datenschutz, wie gehst du mit gewissen Themen so und geht hin zum Thema, wie denkt ihr über das Thema Diversity nach, wie erfasst ihr das, wie messt ihr das so? Ne? Wie ist das mit dem Thema CO2? Das ist jetzt fairerweise für ein VC ist das nicht so schwer, ne? Weil wir produzieren nicht viel CO2. Das ist eine schnell beantwortete Frage. So, aber das ist so die eine Ebene. Und das andere ist ja, was du ansprichst, und da gehen wir voran, schließen uns da auch so Sachen an, wie die das für Climate Action versuchen, das in die Portfoliofirmen reinzubringen und so weiter. Das ist auch, glaube ich, alles gut. Investieren wir jetzt bewusst in Technologien, die Klimawandel in irgendeiner Weise bekämpfen? Bisher nein, muss man sagen. Aber das liegt nicht daran, dass wir das nicht für sinnvoll halten, sondern das liegt schlichtweg daran, dass wir ja also da auch dann wieder Kompetenz aufbauen müssten, um diese Themen auch sinnvoll beurteilen zu können. Ne? Weil das ja sehr häufig auch Technologien sind, die vielleicht einen gewissen digitalen Bezug haben, ne? Aber die häufig natürlich eher in der Physik begründet liegen oder in der Chemie begründet liegen, wo hier einfach keine Kompetenz vorhanden ist. Ne? Das ist aber durchaus eine spannende Sache. Also das kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass wir in diesen Bereich mal reingehen würden. Aber das kannst du nicht mit dem vorhandenen Personal machen, sondern da musst du einfach, inklusive meiner Wenigkeit, musst du schon nochmal anders andere Arten von Menschen hier sitzen haben. Aber es ist natürlich durchaus, ne? Ich meine, wenn du guckst, die großen Investmenthäuser, ne, wie so ein EQT oder so, die haben ja alle in irgendeinem Bereich angefangen und sich dann eben diversifiziert. Ne? Und würde ich jetzt ausschließen, dass wir irgendwann mal ein Project A Carbon Neutral Fund machen, ne? Den aber dann sicherlich andere Leute vorantreiben würden, wo wir aber sagen, wir nutzen halt die Plattform, die wir haben, wir nutzen die Investorenbeziehungen, wir nutzen die Infrastruktur, die wir haben und legen eben ein neues Produkt auf, das so einen Fokus hat. Das kann ich mir schon vorstellen. Ja, wäre das kurzfristig realistisch? Nein. Und ich kriege ja auch häufiger sozusagen so die Anfrage, ja, ihr müsst da viel mehr machen und so weiter. Wir haben ja erstmal primär den Auftrag von unseren LPs sozusagen Rendite zu erwirtschaften. Ne? So, und dann können wir natürlich auch nur in die Dinge investieren, wo wir eine gewisse Kompetenzbasis aufgebaut haben und diese Mustererkennung, von der ich gerade gesprochen habe. Und solange wir das sozusagen nicht in der Lage sind, sinnvoll auch für diese Cleantech zum Beispiel Bereiche abzudecken, sollten wir das nicht tun, aus meiner Sicht. Ne? Zumindest nicht im laufenden Betrieb, weil das ginge dann zulasten unserer Investoren und das kannst du eigentlich nicht machen. Und das Zweite, das muss man eben auch sagen, oder ein weiterer Aspekt dabei ist, ich glaube auch, dass du für Themen wie Cleantech und so weiter brauchst du längere Vorlaufzeiten, du brauchst tendenziell größere Fonds, ne? Das muss man auch sagen. Also unser Anspruch ist eigentlich, Themen so weit voranzubringen mit den Mitteln, die wir haben, dass eben Investoren, die deutlich rationaler auf so ein Thema drauf gucken, rein zahlenbasiert, dass die eine qualifizierte Investmententscheidung treffen können. Und so weit müssen wir eigentlich kommen. Und unser aktueller Fonds ist 200 Millionen Euro groß, ein bisschen mehr. Das heißt, wir können maximal 10% des Fonds, also 20 Millionen Euro in ein Thema investieren. Und das heißt, wir werden eigentlich nur in Themen investieren, wo wir glauben, dass wir mit 20 Millionen Euro einen substanziellen Beitrag dazu leisten können, diese Firma in die nächste Phase zu bringen. Und wenn wir das nicht können, also so ein Thema wie Lilium ist ein super Thema, ne? oder irgendwelche Rocket Launcher Themen. Ne? Also wenn du sozusagen so ein Rocket Launcher ist ein super Thema, ESA Aerospace, ja. Tolles Thema, super Team, haben wir auch hier gesehen. Aber dann realisierst du, okay, mit 10 Millionen Euro, da bauen die dann noch nicht mal einen Teil vom Triebwerk. Ne? So, also, und dann ist das nicht unser Thema, muss man sagen. Das ist, dafür brauchst du größere Fonds, länger laufende Fonds. So, das ist zumindest unsere Einstellung. Das kann man auch anders sehen. Ne? Also, aber das ist zumindest meine Sichtweise jetzt auf das
Thema. Ich sehe jetzt mal eher den Bereich, den ihr investiert, ist nun mal digital und da wird der Druck ja auch immer größer. Der Stromverbrauch ist enorm. Das ist ja echt die Hölle. Und der Markt wird ja immer enger für grüne Investments. Also das ist ja nicht jetzt wie sonst was gesehen. Wir haben, weiß ich, wie viele Billionen von Assets in der Welt noch in alten, dreckigen Technologien, sag ich mal. Die wollen irgendwann ins Grüne. Ja, dann wird es ja für euch dann eng, ne? Noch was zu finden, Preiswertes.
Ja, also das... Das kann sein, ne? Also das ist, ich glaube, du, wenn du guckst sozusagen, wie haben wir vor 10 Jahren investiert und wie investieren wir jetzt, das ist, hat sich schon sehr stark gewandelt, ne? Und ich glaube, sowohl wie wir hier welche Investments wir auswählen, als auch wie wir supporten, da bist du natürlich als Investor gefragt, immer quasi ja, eine Art letztendlich Mechanik für dich zu entwickeln oder Ansatz für dich zu entwickeln, der halt die nächsten 5 bis 10 Jahre funktioniert. Das hat in der Vergangenheit gut geklappt, aber mir ist völlig klar, dass die Art und Weise, wie wir das jetzt gerade machen, wird uns nicht in die nächsten 20 Jahre führen. Das ist klar. Ne? Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, auch im VC-Bereich musst du halt auch kontinuierlich Nachwuchsarbeit betreiben, ne, und immer junge Leute nachholen, die auch schnell in Verantwortung bringen. Ne. Also auch, ich glaube auch zum Beispiel, dass es nicht gut ist, wenn 60-Jährige noch, wenn ich jetzt 60 wäre, sollte ich keine frühphasigen Internet-Investments mehr tätigen, ne, sondern man muss eben sich selbst dann irgendwann ersetzen. So, und mit dem Reinbringen von neuen Leuten und jungen Leuten passiert dann auch hoffentlich sehr natürlich der notwendige Wandel des Investmentansatzes. Ja. Das ist sozusagen unsere Antwort drauf. Und das ist auch das, wie es ja, was ich, die Sequoias oder die Bessemers dieser Welt, die halt seit, was ich, 40, 50 Jahren Venture Capital machen, wie die halt diesen Wandel immer wieder geschafft haben. Ne, so, und ich glaube, das Wichtigste dabei ist eben, dass man selbst erkennt, ich glaube, jeder Investor hat halt seine Zeit. Ne, so, und du musst halt erkennen, wann ist die halt auch zu Ende und wann stellst du sozusagen deine Plattform dritten
zu Verfügung. Das ist ja schon philosophisch. Ja,
genau. Ja. Wenn der Florian Heinemann dann mit 60 Einhornfilme dreht oder produziert.
Ja, das wäre doch geil eigentlich. Ja? Vielleicht ist dann da meine Zeit. Ja, so, aber es wird wahrscheinlich nicht sein, sozusagen das mit 60 das nächste Trade Republic zu finden. Also, weiß man nicht. Ja. Ne? Es gibt ja so Leute wie Alan Petrikoff, der irgendwie mit 83 noch Tip-Top Unicorns in den USA identifiziert. Insofern vielleicht.
Ich glaube nicht als Alter. Das ist ein Alter, glaube ich nicht. Also ich fühle mich auch jetzt, ich bin auch über 50 und mache technologisch noch einigen was vor, auch Jüngeren, also von daher.
Ja, nee, also genau. Ich glaube, das kann man auch nicht sozusagen pauschal sagen. Ne? Ich glaube, man muss halt nur für sich selbst erkennen, sozusagen, was ist, wann ist sozusagen die eigene Zeit und wann ist quasi die Hochphase. Und wann macht es halt mehr Sinn, andere Leute auch ranzulassen. Es gibt ja durchaus andere Aufgaben bei so einem Venture Capital Fonds. Ja, ne?
Geld ausgeben.
Und ich glaube, das Wichtigste ist natürlich auch dabei eben eine Denke zu haben, dass es eben nicht darum geht, gut genug zu sein, ne? Sondern zu sagen, was ist eigentlich möglichst gut. Das finde ich auch immer ganz spannend. Ne? Also wenn man sich anguckt, wie gucken Sportteams auf bereiten sich auf Olympia vor, da geht halt alles drum, wir wollen alles möglichst gut machen. Alles, was nicht optimal ist, wird sozusagen optimiert oder ausgemerzt. Ne? Und viele Unternehmen haben so eine gut genug Denke. Ja. Ja, so, und passt schon irgendwie, das ist schon irgendwie gut genug. Und ich glaube, was halt ganz wichtig ist, wenn man wirklich sehr, sehr gute Leistung bringen will, ist, dass man halt immer kapiert, sozusagen, habe ich jetzt eigentlich gerade die Linse, die gut genug Linse auf oder habe ich die möglichst gut Linse auf? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch einen realistischen Blick auf sich selbst hat.
Ja. Ich glaube, ganz guter Übergang zu unserer letzten Frage.
Genau, letzte Frage.
Fragen immer nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend. Das wäre dann ja, wie ist so die VC-Szene in Deutschland?
Ja, wie wir da aufgestellt sind.
Sehr gut bis ungenügend.
Befriedigend, würde ich sagen.
Befriedigend. Oh, da ist ja noch Luft nach oben, können wir uns nochmal treffen.
Ja, also wir kommen, glaube ich, von mangelhaft und haben uns jetzt Richtung Befriedigend bewegt. Und,
Trade Republic, woher kam das Geld für Trade Republic? Das letzte aus dem Ausland, oder?
Yeah. Ja, zum Teil. Ne? Also da sind ja, ist auch relativ viel. Also wir haben auch nochmal 40 Millionen investiert und Creandum hat auch nochmal sehr ordentlich investiert. Also was ja zumindest mal Schweden ist.
Ja.
Wobei ein Teil der LPs natürlich, also der Investoren bei Creandum und auch bei uns natürlich dann wieder Amerikaner sind. Also insofern, das ist also insofern verwischt sich da. Aber klar, der Großteil des Geldes kam aus den USA.
Das muss ja aber auch nicht schlecht sein, wie wir gehört haben. Genau. Nee. Florian, danke dir.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne.
Audio Now.